Gerstmann, der Podcast.
Einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, was auch immer. Ich grüße euch, liebe Hörenden, draußen an den Podcast-Empfangsgeräten hier zu Lucke und Hengstmann, der 29. Folge, dem Podcast mit Augenzwinkern und Informationen. Und als Information begrüße ich aus Berlin den Berliner Kabarettisten Tilman Lucke. Hallo Tilman.
Ja, hallo Sebastian. Und ich begrüße dich, Sebastian Hengstmann aus Magdeburg.
So, das war ja ein spannendes Wochenende, das muss man ja einfach sagen, weil das Wochenende um den 13., 14. Mai, weil da sind ja wahnsinnig viele Sachen passiert. Wir müssen über verschiedenste Dinge reden. Ich glaube, wir reden erstmal über die große Tragödie. Mhm. Und zwar, Tilman Lucke hat sich im letzten Podcast geirrt.
Ja. Achso, das meinst du mit großer Tragödie. Genau. Ich hatte ja gesagt, der König Karl III., wie ich ihn aus Protest nenne, der hat bei seiner Krönung ja einen Handschuh getragen und einen nicht. Das war natürlich kein Versehen. Also ich meine, es wäre natürlich ziemlich absurd gewesen, wenn es ein Versehen wäre. Es ist natürlich absurd, aber das ist auch alles Tradition. Seit Jahrhunderttausenden wird das so praktiziert. Und es hat den Grund, also er hat ja zwei Zepter in der Hand, eins reicht ja auch nicht, muss ja, ist ein alter Mann, braucht eben zwei Stücke. So, und da ist die rechte Hand mit dem Handschuh, die kriegt das Zepter, das die Macht symbolisiert, da muss man irgendwie also quasi mit Samthandschuhen ran, und links hat er das Zepter der Barmherzigkeit in der Hand, und da muss man direkt mit der Bevölkerung in Kontakt treten, so ekelhaft das auch sein mag.
Ah.
Und deswegen ist das genau so choreografiert, rechts der Handschuh.
Also das ist wie, wenn wir Kabarettisten nach der Vorstellung nochmal mit unserem Publikum reden müssen.
Genau, da haben wir auch zum Händeschütteln rechts den Handschuh an.
Klar. So,
ich stell mir vor, wie da der königliche Oberkammerdiener so zum, so zum H&M oder wo geht. So.
Ja, genau.
Ich hätte gern einen Handschuh.
Genau. Ja, und dann sagt er, ah, Sie sind Kabarettist und müssen nach dem
ja, so
nach der Vorstellung Ihr Publikum die Hände schütteln. Genau.
So.
Obwohl, ich könnte mir vorstellen, dass sowas gibt. Ich habe jetzt gestern gelernt bei einem anderen Podcast, Alliteration am Arsch mit Bastian Bielendorfer und Reinhard Remfurt, dass du, wenn du ein AirPod verlierst, also ein kleines Funkkopfhörerchen, kannst du die einzeln bei Apple nachbestellen. Das geht. Kostet aber irgendwie 109 Euro. Wenn du dir einen Kopfhörer nachbestellst, wo du so denkst, okay, dann kaufe ich mir lieber für 40 Euro irgendwo. Egal. So. Aber jetzt kommen wir mal zur wirklichen Tragödie. Und zwar nicht nur Tilman hat sich in der letzten Folge geirrt, sondern wir haben, also einer von uns beiden, ich bin mir jetzt bloß nicht mehr so ganz sicher, wer von uns beiden sich geirrt hat. Weil, wenn wir auf die Bremenwahl schauen, wer hat gesagt, die FDP bleibt
mindestens... Ich dachte, Tragödie, da kommt jetzt zunächst mal der Eurovision Song Contest. Das ist ja auch ist eigentlich immer eine Tragödie.
Nee, eigentlich nicht.
Okay, den machen wir am Ende, aber...
Ja, das war ja erwartbar. Aber gut, da können wir am Ende drüber reden.
Ja.
Genau. Nein, es geht jetzt darum, wer hat gesagt, die FDP bleibt in mindestens einem Landtag drin? Warst du das oder war ich das?
Ich habe das gesagt.
Und ich glaube, also habe ich mich geirrt, weil ich habe gesagt, die fliegt aus einem Landtag raus.
Ja, du bist schon mal raus. Und bei mir, also, ich habe gesagt, in genau einem Landtag. Jetzt heißt es, Bayern und Hessen müssen sie sozusagen rausfliegen, damit ich...
Du, da bin ich guter Hoffnung.
Ja, also im Moment, also in Bremen ist es ja, gibt es ja die getrennte 5%-Hürde nach den zwei Teilen der Stadt. Und es ist im Moment so, dass die FDP, also es gibt ja, das ist ja... unfassbar absurd, dass das vorläufige amtliche Endergebnis erst für Mittwoch erwartet wird. Bei der letzten Wahl kam es sogar erst am Donnerstag.
Weil die Bremer halt 5 Stimmen haben.
Ja, also trotzdem, die sind so wenige, 5 Stimmen mal 500.000 Leute.
Nee, die sind ja noch weniger wahlberechtigt. Die haben ja, glaube ich, 625.000 Einwohner oder so.
Ja, drin. Also.
Und ich glaube, wir kommen so auf knapp 450.000 Wahlberechtigte.
Also die Arbeitsmentalität, sage ich mal, des öffentlichen Dienstes oder der Wahlhelfer ist überschaubar. Jedenfalls gibt's halt die aktuelle Hochrechnung, die auch immer der Landeswahlleiter macht. Das ist nicht so, also gibt es auch ARD und ZDF, aber in Bremen macht auch der Landeswahlleiter die Hochrechnungen, weil er eben, damit er überhaupt was zu tun hat an den Tagen bis Mittwoch.
Und zwar man muss ja noch dazu sagen, knapp 450.000 Wahlberechtigte plus eine Wahlbeteiligung von, ich glaube, 61% oder so?
Kann sein, ja, ich schaue gerade
mal. Also irgendwie so in dem Dreh. Sagen wir mal 60% Wahlbeteiligung, so, da sind wir dann auch nur noch auf einmal bei 250.000, die wählen waren. Und Das ist ja jetzt nicht so viel.
Ja, also kann man, warum wir hier überhaupt darüber reden, warum wir eine Sonderfolge machen, das...
Das wolltest du, Tillmann. Du wolltest das. Aber es gibt tatsächlich bei dieser Bremenwahl gibt es natürlich zwei, drei interessante Sachen. Punkt eins ist, wie dieser Andreas Bovenschulte oder Bovi, wie sie ihn nennen.
Der sieht aber aus wie so ein Problembär, gell? So einfach ein Meter zu groß. Also gut, für mich ist alles zwei Meter zu groß, aber...
Sag mal, du warst auf dem humanistischen Gymnasium, ne?
Ja.
Also auch großes Latinum vermutlich?
Ja.
Ich habe nur das kleine Latinum,
aber... Nicht auf dem humanistischen, auf dem normalen, aber in Baden-Württemberg gilt das als humanistisch, so.
Ja, also für mich ist das alles, wo Latein unterrichtet wird, ist ein humanistisches Gymnasium, okay. Punkt. Auf jeden Fall, den Spruch Quod licet Jovi non licet Bovi ist dir auch schon mal untergekommen, oder?
Das stimmt.
Ja. Also, um es mal frei zu übersetzen, was Jupiter erlaubt ist, ist dem Ochsen noch lange nicht erlaubt. Also, so nach dem Motto,
stimmt.
Wenn der Kuchen spricht, haben die Krümel Pause. So, also wenn man jetzt Bovi, das ist ja der Krümel in dem Fall, oder der Ochse, ist Andreas Bovenschulte offensichtlich der regierende Bürgermeister, der erste Bürgermeister heißt das in Bremen, ne? Ja, der erste Bürgermeister von Bremen, den ja wirklich keine
Sache... Und Präsident des Senats, das ist auch das Gleiche, aber...
Da wird kein Unterschied gemacht.
Die Regierung ist ja der Senat und er darf sich auch Präsident des Senats nennen und erster Bürgermeister.
Achso, ja, Moment, Senat ist jetzt wieder was anderes als die Bürgerschaftsversammlung. Der Senat ist quasi die Regierung.
Ja.
Genau, okay, das war's. Ich dachte jetzt, er wäre auch noch irgendwie Landtagspräsident quasi. Nee, das ist er dann nicht. Gut, weil das würde ja bedeuten, dass der Ministerpräsident Mitglied des Landtages sein muss. Und das ist, glaube ich, in keinem einzigen Bundesland so, oder?
In Nordrhein-Westfalen ist das so.
Ist das Pflicht?
Pflicht, genau. Da heißt es in der Verfassung, aus der Mitte des Landtages wählt. Aber die Minister, okay. Die Minister müssen es nicht. Und in Bremen und Hamburg ist es sogar so, dass die Regierungsmitglieder nicht im Landtag sein dürfen. Also die müssten ihr Mandat dann ruhen lassen oder abgeben. Sie können es aber auch ruhen lassen und sagen, so, Freundchen, du Nachrücker von der Liste, du kannst jetzt hier mal rein. Und wenn ich gefeuert werde als Senator, dann kicke ich dich wieder nach unten raus und du bist dann weg. Also man ist da, es gibt da unschön. Abgeordnete zweiter Klasse, die also nur darauf warten müssen, dass jemand hinter ihnen noch weiter nachrückt. Und dann sind sie sicher.
Naja, ich weiß zum Beispiel, dass Malu Dreyer als die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz wurde auch erstmal ihr Landtagsmandat niedergelegt. Aber wir verstricken uns in Kleinigkeiten. Reden wir über die Bremenwahl. Also, Punkt 1 ist, es ist das kleinste Bundesland. Andreas Bovenschulte kennt keine Sau außer in Bremen. Da aber offensichtlich so gut, dass er so beliebt war, dass er der SPD das vorläufige amtliche Endergebnis haben wir ja noch nicht, aber sagen wir mal knapp 30%. Kann man schon sagen, das ist für SPD-Verhältnisse selbst in Bremen in der momentanen Situation gar nicht schlecht.
Ja, also 5 Punkte dazu gewonnen. Das ist schon mal, ja, kann man. Und die CDU hat jetzt den Status als stärkste Kraft, den sie 4 Jahre lang inne hatte, verloren.
Ja.
Ja, darf weiter das machen, was sie seit 80 Jahren schon eingeübterweise tut, nämlich Opposition.
Und meckern und alles scheiße finden. Nee, Moment, das wissen wir nicht. Also es reicht zwar für Rot-Rot-Grün, wenn wir mal ganz kurz, die Koalition können wir gleich besprechen.
Entschuldigung, nicht seit 80 Jahren eingeübt, das ist gelogen. Sie war ja immer ab und zu mal unter der SPD, durfte sie mal ab und zu rein.
Da können wir ja gleich nochmal drüber reden. Ja. So.
Nicht, dass ich mich nächste Folge schon wieder korrigieren muss.
So, haben wir es jetzt gleich gemacht, Tillmann. Ne? Ganz kurz über die Grünen reden. Es ist früh am Morgen, ich habe... gestern eine Doppelvorstellung in Barbie gespielt und da gab es Chili con Carne und ich mag Chili con Carne sehr und ich habe es gestern etwas zu sehr gemocht. Auf jeden Fall, geh nie mit vollem Bohnenbauch auf eine Bühne. Lass es einfach. Lass es. Es ist auch, sagen wir mal so, für deinen Partner nicht so angenehm, wenn du einen Partner dabei hast. Egal. Wir reden jetzt bitte mal über die Grünen. Offensichtlich haben die Grünen ja extrem verloren, wenn ich jetzt die letzten Hochrechnungen, die letzten Prognosen, oder über 7-8%, also das ist schon amtlich, ja? Also da...
ja, jetzt knapp 6%, ja. Okay. Aber da, und ja, ein Drittel der eigenen Stimmen, ja, ist weg.
So. Und woran liegt das? Ja, offensichtlich, gut, die Grünen scheinen jetzt, also sagen wir mal, in Bremen, obwohl es eine Großstadt ist, in Anführungsstrichen, scheinen da offensichtlich nicht so beliebt zu sein und dann scheint der Bundestrend ja noch sein Übriges zu tun.
Ja, also das stimmt schon. Ich glaube, zum ersten Mal sind die Grünen auch in Bremerhaven stärker als in Bremen. Das ist auch ungewöhnlich. Bremerhaven ist ja eher so proletarisch und deswegen sind da ja die berühmten Bürger in Wut bei über 20%.
Über die reden wir gleich.
Genau. Aber ja, das ist natürlich, das mit den Heizungen, das war wahrscheinlich dann doch nicht so, also ja, wenn man den Leuten irgendwie was wegnehmen oder wenn gesagt wird, die nehmen euch was weg, dann...
Ja, was ist so, die wollen ab, so ähnlich wie mit dem Verbrennerverbot, ja, ab 2035 sollen keine neu gebauten Verbrenner mehr neu zugelassen werden. Mhm. So ist es mit neuer Heizung, sollen dann keine neuen Gas, es ist schwierig. Aber es ist wie mit dem Veggie Day. Ich komme immer wieder mit dem Veggie Day. Die Grünen regten an, auch donnerstags einen fleischfreien Tag in der Woche in Betriebskantinen zu machen. Zack, die Grünen wollen uns das Fleisch verbieten. Ist okay. Ist okay. Müssen wir durch. Man muss halt mit konstruktiven Vorschlägen immer so ein bisschen warten. Egal. Mhm. Auf jeden Fall haben die Grünen extremst verloren. Das muss man einfach sagen. Interessanterweise hat die CDU das aber nicht gewonnen. Also wenn man sich die Wählerwanderung anguckt, das...
Ja, das meiste wird die SPD gewonnen haben.
Aber so viel ist es auch nicht.
Und dann hat die Regierung, die Linkspartei ist ja ziemlich gleich geblieben, was auch unfassbar absurd ist bei 11%. Trotz dessen, was sie in Berlin abliefern. Naja, es ist halt Bremen und Bremen war ja schon immer so, da ist es so eine Blase. Beim Simpsons-Film war ja so, da wurde über ganz Springfield so eine Glasglocke abgelassen, um die Stadt irgendwie abzuschneiden. Und ja. Bei Bremen ist das immer so. Das heißt, es interessiert die nicht. Wahrscheinlich haben die Grünen dann auch deswegen gar nicht aus bundespolitischen Themen verloren, sondern in Bremen gab es ja auch so kleinere Scharmützel um irgendwelche Park.
Warte mal, das war doch bei den Grünen so, dass die im Prinzip zwei Wahlvorschläge gemacht haben und der Landeswahlleiter dann gesagt hat, ihr müsst euch ein. Nee, warte, nee, das waren nicht die Grünen. Egal.
Ja, genau, also das war ja im Fall der AfD dann so und Bürger in Wut hat dann profitiert. Also da eigentlich könnte man für Bremen ein komplett neues Wahlsystem kreieren und einfach sagen, so, das ist jetzt euers und dann sagen, ach ja, stimmt, das ist jetzt unser Wahlsystem, dann wählen wir also das. Genau. Und vielleicht gibt es da keine Zeitungen, keine Nachrichten, also die wählen nur.
Das gibt's schon. Aber du musst ja mal überlegen, Bremen ist wirklich krass. Also es ist ja wirklich das mit Abstand kleinste Bundesland. Die Stadt Bremen an sich ist ja im Prinzip so groß wie Leipzig, das muss man einfach mal sagen. Mhm. Und also inklusive Bremerhaven. Die Stadt Bremen selber hat, glaube ich, etwas unter 500.000 Einwohner. Das ist nicht viel. Und die sind ein eigenes Bundesland. Aber Bremen hat halt so großartige Sachen hervorgebracht, wie Jan Böhmermann zum Beispiel und Radio Bremen. Ich bin nach wie vor ein großer Fan des kleinsten öffentlich-rechtlichen Rundfunks Radio Bremen, die uns so tolle Sachen geschenkt haben wie Total Normal, Am laufenden Band, diese ganzen Loriot, das ist alles Radio Bremen, weil die kein Geld hatten. Also mussten die immer kreativ werden. Warum reden wir überhaupt drüber? Punkt 1, das Spannendste finde ich, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich der AfD. Also die AfD ist nicht in der Bremer Bürgerschaft vertreten, aber nicht, weil die Bremer so intelligent sind und die AfD nicht gewählt haben, sondern weil die AfD so intelligent war, zwei verschiedene Wahlvorschläge einzureichen, weil die Partei sich innerhalb offensichtlich nicht leiden kann. Und der Landeswahlleiter in Bremen gesagt, dann lasse ich euch gar nicht zu hier. So.
Ja, 6% hatten sie beim letzten Mal, was ja auch sehr wenig ist im Bundesvergleich.
Ja. Gut, für eine Großstadt ist es okay. Ja. Also die AfD ist ja nie eine richtige Großstadtpartei gewesen. Mhm. Und jetzt haben die sogenannten Bürger in Wut. Also Bürger in Wut, also die Wutbürger. Es sind Wutbürger. Das ist einfach, auch wenn man es umdreht, es sind Wutbürger. Die sich selbst, ich habe mal ein bisschen recherchiert, die sich selbst politisch zwischen AfD und CDU verorten.
Ja.
Also die sagen, der große Vorteil bei den Bürgern in Wut ist, die übrigens wirklich eine Partei sind, ja, und keine Wählergemeinschaft oder so, sie sind wirklich eine Partei. Und der große Vorteil der Bürger in Wut ist wohl, wir haben keine Rechtsradikalen. Das sagen sie von sich selber.
Ja, aber es gibt natürlich personelle Überschneidungen. Der aktuelle Spitzenkandidat Leitreiter.
Das klingt schon so.
Ja, er reitet auf dem Leid aller Leute. Es ist ja so, die Rechten freuen sich immer, wenn es dem Land schlecht geht. Und das hat ja ein AfDler auch heimlich mitgeschnitten mal gesagt. Und der saß ja für die AfD in der Bürgerschaft und war einer von denen, ich weiß gar nicht mehr, für welche Hälfte der, also einer, der sich da mit zerstritten hat. Genau. Und der gehört da jetzt nicht mehr dazu, sondern zu BIW. Und das ist eben das Problem, wenn man eine Partei gründet oder sozusagen führt und sehr liberal Leute reinlässt, dann kommen natürlich fragwürdige Gestalten, die denken, ach cool, ich darf ja nirgendwo anders rein, weil zur CDU dürfte der Leitreiter wahrscheinlich als Ex-AfD-Mitglied nicht ohne weiteres. Genau. Es gibt Einzelfälle, wo demokratische Parteien in Landtagen dann wieder, Fraktionen dann wieder diese Leute aufgenommen haben. Aber da muss man schon ordentlich beweisen, dass man sich geirrt hat oder was auch immer.
Naja, es gibt bei uns in Sachsen-Anhalt, glaube ich, war es zumindest in der letzten Legislaturperiode so, oder in dieser, ich weiß es gar nicht genau, dass ein Ex-AfD-Abgeordneter, und das ist ja zwischen auch schon ein Sammelbegriff, Ex-AfD-Abgeordneter zu genau, sein.
Die wären als Fraktion größer als die echten.
Genau. Und die werden dann immer in die Fraktion aufgenommen, aber nicht in die Partei. Also bei uns in Sachsen-Anhalt zum Beispiel ist es, glaube ich, so, dass wir einen haben, der in der Fraktion ist, aber nicht in der Partei. Mhm.
Genau, und die Partei muss gut aufpassen. Es kann einfach nicht jeder. Es gibt Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Es gibt auch, wenn man begründet, wenn der Vorstand oder der jeweilige Kreisvorstand begründet ablehnt, warum das nicht geht. Also es ist parteienrechtlich schwierig, weil grundsätzlich sollen die ja allen Leuten offen stehen.
Ja.
Naja, jedenfalls, es ist tatsächlich so, dass Bürger in Wut einfach schon mega lang etabliert ist in Bremen, beziehungsweise
ist das so?
Bremerhaven ja 2008 zum ersten Mal in die Bürgerschaft gekommen.
Also schon vor der AfD.
Genau, also es war ja, das hatte ich letztes Mal erzählt oder vorletztes Mal, diese Szene, dass sie eben 4,99999% hatten 2007 in Bremerhaven.
Genau.
Durch diesen einen, das eine Wahllokal, was dann nochmal gezählt werden musste, gab es dann eben diese nötige eine Stimme mehr als vorher 2008 bei der Nachwahl. Und seitdem sitzen die immer mit ein, zwei Leuten drinne und jetzt zum allerersten Mal eben in Fraktionsstärke und auch im Wahlbereich Bremen. Und das heißt, die sind so etabliert seit 15 Jahren und im Grunde ist es so, wie in so einer Kneipe, immer der Stammtisch, der quasi immer schon da sitzt und immer was dagegen hat, aber jetzt nicht groß, da den Laden anzündet, sage ich jetzt mal.
Aber eine Chance, dass die eine bundespolitische Bedeutung kriegen, ist eher gleich null.
Nee,
oder?
Es gibt jetzt, also das ist interessant, es gibt die Partei Bündnis Deutschland.
Oh Gott.
Das ist auch immer so, da gehen so langsam die Namen aus, gell?
Ja, oh Gott.
Und die ist letzten Herbst gegründet worden, auch von einigen viel zu gemäßigten AfDlern oder umgekehrt auch von, also LKR, das ist ja sozusagen Bernd Lucke damals.
Mhm, genau.
Davon sind auch wieder ein paar Leute raus und sind jetzt, haben jetzt Bündnis Deutschland gegründet und die beiden wollen sich jetzt nach der Wahl, also unmittelbar nach der Wahl, vereinigen. Das heißt, der Bundesverband wird dann heißen Bündnis Deutschland und BIW gibt es dann halt nicht mehr in der Form. Ist ja auch einfach ein Scheißname schon immer gewesen.
Moment, das ist dann aber jetzt auch eine Konkurrenzpartei eher zur AfD, ne?
Ja.
Also denen die AfD einfach zu rechtsradikal ist.
Ja, aber die wollen, also es kann ja in Maßen durchaus funktionieren, wenn man sagt, wir sind hier rechtskonservativ und wir, naja, wenn es denen eben gelingt aufzupassen, dass da kein Gesocks dazukommt, sage ich jetzt mal.
Naja, aber dann wird die Partei wahrscheinlich eher wieder uninteressant, ne?
Naja. Das mag sein, das war ja mit LKR auch so.
Ja, mit jeder Partei, die Blauen, die
also
Frau
wenn sie
Petri
eben,
gegründet
ja,
hat.
Wenn sie eben zu gemäßigt sind, dann wählen die Leute CDU oder AfD,
genau.
Aber nicht die. Ja.
Genau, also die Frage ist, da fällt mir immer ein, dass Mike Krüger mal irgendwann auf der Bühne erzählte, dass ostfriesische Wissenschaftler eine neue Zahl zwischen 7 und 8 gefunden haben. Und zwar die Sacht. Und so ähnlich kommt mir das vor. Na, es gibt die CDU und es gibt die AfD.
Ja.
Dazwischen braucht es eigentlich nichts. Gut, wir
genau.
brauchen.
Gut,
es braucht meiner Meinung nach auch die AfD nicht. Es gab ja die NPD schon, aber gut.
In Bremen war es ja so, dass da die CDU angetreten ist mit Frank Imhoff als Spitzenkandidat und dann ihm beigestellt wurde dann noch, das wurde irgendwie hinterher noch so mit dazu gepackt, wurde Wiebke Winter, eine sehr junge, die ist unter 30 und die steht so ein bisschen für Klima. Und
die hat schon mal was mit Klima gemacht.
Nee, aber tatsächlich, also das ist auch sehr glaubwürdig. Die ist ja seit Jahren immer in der Presse, also das kommende Gesicht der CDU. Da könnte man natürlich Zweifel haben, aber immerhin, die ist, und die als Person ist sicherlich auch glaubwürdig, die sagt, wir müssen tatsächlich unsere ganze Herangehensweise an die Klimapolitik ändern. Also wir können jetzt nicht immer sagen, ja, alles soll so bleiben und möglichst oder so, ja, sondern die, wenn die was zu sagen hätte, was sie ja offensichtlich nicht hat, dann wäre die Klimapolitik der Union auch anders. Aber das ist tatsächlich vielleicht auch ein Grund für BIW, damit das jetzt sozusagen, wenn man schwankt zwischen CDU und weiter rechts, dass man jetzt eher da ausgewichen ist, weil da irgendwie so eine 20-jährige oder 27-jährige Klimafrau da jetzt was zu sagen hat.
Also die Frage ist jetzt, dieses Wahlergebnis gucken wir uns mal an. Wir haben die gleiche Möglichkeit wie in Berlin. Wir hätten entweder Rot-Rot-Grün könnten wir machen, das sieht zumindest ganz gut aus, oder halt große Koalition. Was wird Bovi machen?
Wenn er es macht wie Vovi, Lizet-Vovi, auch Lizet-Vovi, 2011 war es so, da hätte er ja auch die Wahl gehabt und da hat er gesagt, dann nehme ich lieber die Variante mit der CDU und erst 5 Jahre später, sein Nachfolger hat ja dann Rot-Rot-Grün genommen. Also tatsächlich das Bestehende wäre Rot-Rot-Grün, aber das hat auch der Korte gestern im ZDF gesagt, es ist halt eine Dreierkonstellation und Zweier sind immer einfacher. Dazu kommt, dass man tatsächlich jetzt das Problem hat, die Linkspartei ist, weiß nicht, wenn die kurz vor auseinanderfliegen ist, dann heißt es ja für Bremen erstmal gar nichts, sondern dann fliegen die vielleicht in 10 Jahren dort auch auseinander.
Genau.
Das heißt, die regieren ja ganz geräuschlos dort. Ich könnte mich jetzt nicht genau entscheiden, was da wahrscheinlicher ist von beiden.
Naja, da die SPD in Berlin zum Beispiel war es ja so, die SPD ist dein Juniorpartner. Bovi würde ja auf jeden Fall der Jovi bleiben. Genau. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, bundespolitisch hat das Ganze überhaupt keine Bedeutung. Es war eine ganz lustige Wahl eines Dorfbürgermeisters, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber bundespolitisch hat das Ganze überhaupt keine Bedeutung.
Die Ampelkoalition hat ja immer das Interesse, oder die amtierende Koalition hat ja immer das Interesse, dass der Bundesrat quasi auf seiner Seite ist, auf ihrer Seite ist. Und das ist jetzt nicht so, weil weder die Linkspartei noch die CDU sind ja in der Bundesregierung, sodass es sozusagen eine gemischte Koalition aus...
Ja gut, aber das ist ja bei der Ampel sowieso relativ ausgeschlossen, dass es irgendwann mal eine Bundesratsmehrheit in genau dieser Konstellation gibt.
Ja, das ist ja eben auch ein Problem für manche Vorhaben, aber
gut. Naja, andererseits, also es sei denn zum Beispiel, wenn du Rot-Grün irgendwo hast, kannst du damit ausgehen, jawohl, wir stehen eher auf der Seite. Aber sobald eben Linkspartei, CDU oder FDP, Linkspartei oder CDU mit in der Regierung sind, kannst du es halt vergessen.
Ja.
Es sei denn, man macht den Schröder und schachert schön.
Ja.
Was aber bundespolitisch definitiv eine größere Bedeutung hat, und es waren ja auch mehr Wähler, ist ja tatsächlich die Türkei-Wahl.
Ja.
Wobei, weil du ja sagtest, es gibt mehr Deutsche, die berechtigt sind, in der Türkei zu wählen, als in Bremen, stimmt nicht ganz, weil die Bremer ja 5 Stimmen hatten.
Stimmt.
Ja. Also sind, glaube ich, 1,5
Millionen. Auf Betreiben übrigens des Vereins Mehr Demokratie, toller Verein, also die sagen, mehr Stimmen ist mehr Demokratie, führt dazu, dass die Wahlbeteiligung sinkt und dass die Zahl der, der ungültigen Wählerstimmen steigt.
Ja, genau.
Also in Bremen und Hamburg, wo das sehr ähnlich gehandhabt wird, sind immer die meisten ungültigen Stimmen, so 2, 3, 4%. Weil die Leute einfach das vielleicht nicht überblicken oder weil sie vielleicht eine Stimme zu viel abgeben, wenn man dann, man darf die ja kumulieren, panaschieren und so weiter, wenn man dann 6 abgibt, ist das ganze Wahlheft für den Arsch. Ja.
Das ist halt eher ein Kommunalwahlgesetz mit diesen 5 Stimmen. Also bei uns in Sachsen-Anhalt sind es halt 3 Stimmen, wenn du Kommunalwahl machst. Weiß nicht, wie es auf dem Land im BW ist.
Gibt es auch mehr Stimmen. Also das hängt von der Größe der Gemeinde ab. Aber es gibt tatsächlich, und das werde ich in einer weiteren Sonderfolge erzählen, wie das Kommunalwahlrecht im Land Bremen in Einklang gebracht wird mit dem Landtagswahlrecht. Also die Bremer Bürgerschaft besteht ja aus 7, also bremische Bürgerschaft besteht ja aus 87 Leuten.
Ja.
Davon sind, weiß nicht, der kleinere Teil ist ja Bremerhaven.
Genau.
Also das ist fest eingeteilt. Es ist auch nicht wie, also dass man sagt, wenn da weniger wählen, dann kommen weniger. Sondern das ist genau eine Anzahl, 17 oder so. Und der Rest kommt aus Bremen. Und die aus Bremen sind, die bilden auch gleichzeitig die stadtbremische Bürgerschaft, also das Kommunalparlament.
Genau.
Während in Bremerhaven eigens ein eigener Stadtrat gewählt wird.
Okay.
Was leichter ist, aber jetzt gibt es ja das Problem, in Bremen auf Landesebene dürfen ja EU-Bürger nicht mit abstimmen, also EU-Ausländer. Kommunal ist das so, seit Mitte der 90er, also Ende der 90er Jahre.
Also die da wohnen,
die da wohnen, dürfen da abstimmen, wenn sie aus der EU kommen. Mhm. Das heißt, es gibt mehr Wahlberechtigte für die stadtbremische Bürgerschaft, aber es gibt ja immer nur, also das sind ja dieselben Leute, also dasselbe Gremium und es kann, das ist jetzt noch nicht klar, aber bei den letzten Wahlen gab es immer so 1, 2 Abgeordnete, die nur in einer der beiden Körperschaften drin waren. Also angenommen, es kann durchaus sein, dass zum Beispiel die Grünen einen höheren Anteil haben bei den EU-Ausländern und die CDU möglicherweise einen geringeren bei denen. Das heißt, dann gibt es vielleicht einen Grünen, der Mitglied der Stadtbürgerschaft ist, aber dann rausgehen muss, wenn die Gesamtbürgerschaft tagt, dafür darf ein CDUler reinkommen. Und der Grüne muss dann von außen eben die Klinke runterdrücken und darf dann erst wieder rein. Also das ist, ich glaube, das ist wahlrechtlich ein unfassbar bemerkenswerter Zustand. Aber irgendwie, vielleicht braucht man deswegen bis Mittwoch oder Donnerstag.
So. Okay, so, aber jetzt kommen wir wirklich zu der bundespolitisch interessanteren Wahl, und zwar die Präsidentschaft und die Parlamentswahl, muss man ja dazu sagen. Wobei Präsidentschaftswahl interessanter ist in der Türkei. Mhm. Amtliches Endergebnis wird, weiß ich nicht, auch erst Dienstag oder Mittwoch erwartet, weil das auch in der Türkei nicht so ganz einfach ist.
Der Hohe Wahlrat wird es dann verkünden. Das ist auch so ein schöner Titel.
Ja gut, das ist ja kulturelle Eigenheit da. So. Es sieht so aus, als ob wenn Erdogan jetzt über 50% gekommen wäre, wäre er keine Stichwahl, ne? Das ist wie bei uns.
Genau.
So, jetzt wird es also jetzt höchstvermutlich zu einer Stichwahl kommen. Das letzte, was ich jetzt gelesen habe, war 49,3%. Das ist ja knapp. So, erste Frage. Stimmt das?
Also es gibt ja schon Berichte und es gibt auch Handyvideos, die aufgezeichnet wurden von jemandem, der so im Akkord Wahlzettel abstempelt.
Also stimmt, die kreuzen nicht die
Stempel, ne? Man kriegt einen Stempel und ist im Grunde wie ein Kreuz, weil also der Stempel liegt ja in der Wahlkabine und den nimmt man dann. Und also davon kann man ausgehen. Ich schätze mal, dass sozusagen das 5%-Punkte abgezogen werden müssten, wenn man ehrlich wäre. Und dann wären beide Kandidaten mehr oder weniger gleich auf, weil die Opposition macht sowas sicher nicht in diesem systematischen Umfang.
Kann sie ja gar nicht.
Kann sie nicht. Und es gibt ja Wahlbeobachter. Also in der Türkei ist es, glaube ich, auch viel üblicher als bei uns. Also ich war ja zwar mal Wahlhelfer, aber jetzt mir wird es nicht einfallen, um 18 Uhr irgendwie so ins Rathaus zu latschen und da mal zu gucken, wie es da so aussieht. Mhm. Aber in der Türkei machen sie das und dann sind da natürlich beide Parteien immer vertreten. Die eine Seite wahrscheinlich mit weniger zivilisatorischem sozusagen Comment und pöbelt darum, sodass, ja, also ich denke mir, das ist einfach geschummelt und Erdogan hat jetzt das Pech, dass einfach knapp nicht genug geschummelt wurde, weil wenn er knapp über 50 gewesen wäre, dann hätte er ja auch rechtlich komplett durchsetzen können oder der Hohe Wahlrat, der ja aus seinen Leuten besteht, hätte er durchsetzen können, dass dann keine Stichwahl stattfindet und das ist jetzt anders.
Genau.
Die gibt es jetzt wohl. Und die hat auch schon zugesagt. Also er wird sich daran halten, netterweise. So.
Das ist nett von ihm, dass er sich an geltendes Recht hält. der dritte Kandidat, dieser Name habe ich jetzt schon wieder vergessen, der hat ja um die 5% und auf den kommt es jetzt wohl an. Bloß ja. Der ist ja wohl ultranational und der wird sich jetzt wohl doch dann eher nicht dem Sozialdemokraten anschließen. Also ich schätze mal, Erdogan hat diese Wahl gewonnen, oder?
Sinan Oğan, ja, also der war vorher in der MHP, das ist ja Erdogans rechtsextremer Koalitionspartner.
Genau.
Da ist er nicht mehr drin, aber hat irgendeine andere Partei, also im Grunde wie AfD, Bürger in Wut, was auch immer. Hm. Und also die hassen sich, er hasst Erdogan.
Ah, okay.
Ja, heißt aber nicht, also sozusagen politisch steht er ihm näher, persönlich nicht. Und das ist jetzt die Frage, was empfiehlt er seinen Wählern? Vielleicht empfiehlt er auch gar nichts.
Und dann hat Erdogan auch gewonnen. Erdogan hat nur, also, wie heißt er?
Kılıçdaroğlu.
So, der hat ja nur eine Chance, wenn sich der Rechtskonservative quasi komplett auf seine Seite stellt. Ansonsten ist er ja chancenlos.
Ja, also das ist natürlich ein Riesendämpfer, jetzt 5 oder 4,5 Punkte hinter Erdogan zu liegen. Da kann sich natürlich noch was ändern und wie gesagt, es ist ja auch kein ehrliches Ergebnis, aber man muss echt bei sowas immer, das war ja in der Vergangenheit ja auch überall so, wenn so ein erster Wahlgang enttäuschend verläuft, gemessen an dem, was man eigentlich wollte, und das ist es ja auch, dann ist es schwer, da nochmal die Anhänger nochmal, obwohl es ja der zweite Wahlgang ist ja jetzt eigentlich noch wichtiger als der erste.
Ja, natürlich. Aber ja, gut. Also ich meine, was eins habe ich gelernt, also komplett russische Verhältnisse haben wir in der Türkei offensichtlich noch nicht. Aber wenn Erdogan diese Wahl jetzt nochmal gewinnt, dann wird es auch schwierig mit der Demokratie in der Türkei.
Ja, und das wird ja dann seine offiziell letzte Amtszeit werden. Genau, da gibt es ja vielleicht wieder eine Verfassungsänderung und so weiter. Es ist ja schon eigentlich ist es so schon halb hingemogelt, weil er hat ja in der türkischen Verfassung ist man ja zweimal berechtigt, Präsident zu sein, nach der letzten Verfassungsänderung von 2017.
Das gilt aber auch erst ab jetzt.
Gilt erst ab ab der jetzt zu Ende gehenden Amtszeit, weil erst die ganze Verfassungsänderung ist ja erst 2018 mit dem Amtsbeginn in Kraft getreten. Und das ist aber, so machen es, glaube ich, alle Despoten weltweit, dass sie sagen, ab wann tritt das in Kraft? Nach meiner Kenntnis ist das...
Sofort unverzüglich, genau. Ja. Und das macht Putin so, das hat Xi Jinping so gemacht, also alles gut. Da brauchen wir uns dann, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja. Ich mache mir dann eher wirklich Sorgen drum, dass der begonnene antidemokratische Umbau der Türkei, und die Türkei war ja wirklich, was Demokratie betrifft, ein islamisches, also... Ja, was heißt islamisches Musterland? Säkularisierung sollte ja eigentlich auch, also von den türkischen Mitbürgern, die ich in Deutschland kenne, sind ja ganz viele Kemalisten, und die dann wirklich sagen, und das war das große Ding, war halt die Säkularisierung der Türkei, was Kemal Atatürk damals in die Wege geleitet hat. Und davon geht Erdogan ja komplett weg.
Ja, das war ja ein Riesen... also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was der alles gemacht hat. Der hat ja das Alphabet geändert, der hat... Vornamen sozusagen mehr oder weniger vorgeschrieben. Der hat überhaupt ja das ganze Kopftuchverbot im öffentlichen Raum durchgesetzt. Also der Kemal Atatürk, das war jetzt auch kein Demokrat, aber er hat ja eben schon gewusst, wo es hingehen muss, wenn man eine Überlebenschance haben will als Land.
Also er hat versucht, die Türkei wirklich modern zu machen, und Erdogan war ja auch ein Reformer, das darf man ja nicht vergessen. Er war Bürgermeister von Istanbul, und auch als Ministerpräsident war das ja eigentlich ein großer Freund des Westens. Und jetzt ist er halt, wenn man dann halt ein bisschen älter wird, dann will man halt seine Freunde sichern.
Ja, also es gab ja 2007 so einen Moment, das wäre fast ein Putsch geworden des Militärs. Da wollte Abdullah Gül, also der damalige Außenminister, sollte zum Präsidenten gewählt werden. Und das Militär hat, es gab mehrere Wahlgänge, und ich glaube, nach dem ersten Wahlgang sagte das Militär, nee, das wollen wir aber nicht. Und war nicht klar, ob die das komplett verbieten. Der Gül wurde dann ein paar Monate später tatsächlich zum Präsidenten gewählt, aber eben nicht direkt. Das war wahrscheinlich für Erdogan so ein Signal, so wenn du hier wirklich was machen willst, dann musst du andere Seiten aufziehen.
Genau. Man weiß es nicht. Man steckt auch nicht drin. Aber wie gesagt, da hat Deutschland ja, und erwartungsgemäß ist ja der Anteil der Erdogan-Wähler in Deutschland höher als das Gesamtergebnis.
Das ist noch nicht raus, aber das wird wieder so sein wie die letzten Male.
Malen so, genau. Okay, und dann reden wir jetzt mal bitte noch, wir sind schon wieder ein bisschen drüber, noch mal ganz kurz über das Politischste, was in diesem Wochenende passiert ist. Und das meine ich jetzt nur halb im Scherz. Und zwar Eurovision Song Contest. Guckst du sowas, Thema?
Auf gar keinen Fall.
Ich auch nicht. Aber ich habe in Groß-Almerode gespielt mit meinem Bruder zusammen, das ist in der Nähe von Kassel. Und wir fahren ja immer zurück, wenn es unter 3 Stunden ist, und das war's. Und ich kam so um 12:30 waren wir zu Hause. Ich mache da nochmal einen Fernseher an, mache ich normalerweise nicht, aber ich wusste halt, die Abstimmung ist offensichtlich noch nicht vorbei, mache einen Fernseher an, da ist gerade das große Schaubild Deutschland auf dem letzten Platz mit 3 Punkten, während, ich glaube, Schweden hat ja gewonnen, da schon mit 350 Punkten stand. Und das war nur das Publikumsergebnis, das Juryergebnis, beim Publikumsergebnis wurde es dann komplett irrsinnig. Egal, warum hasst uns der Rest Europas so? Hat das wirklich...
Ich glaube, ein ganz praktischer Grund ist ja, dass Deutschland zusammen mit den 4 anderen großen Rundfunkanstalten nicht im Halbfinale vertreten ist. Und dadurch kann man im Halbfinale sieht man ja schon, wer ganz gut im Massengeschmackssinne abliefert. Und diese Möglichkeit der Performance vor dem eigentlichen Finale gibt es nicht. Deswegen gewinnt ja fast nie Frankreich, Großbritannien, Spanien und Italien und Deutschland. Das ist ja schon ewig her.
Genau.
Weil man die eben nur ein einziges Mal sieht, und dann hat man schon seine Favoriten aus dem Vorentscheid. Rein praktisch, glaube ich, ein wichtiger Aspekt, weil die großen Nationen sagen, ja, wir zahlen am meisten, wir wollen hier auch gesetzt sein. Das ist aber vielleicht sogar gar nicht so schlau. Dann fliegt man, also es wäre doch schlauer, wenn man sagt, wir fliegen vielleicht, sagen wir mal, jedes zweite Jahr fliegen wir im Vorentscheid raus, und dafür haben wir auch in jedem anderen zweiten Jahr haben wir die Möglichkeit,
uns besser zu platzieren.
Ja.
Naja, Moment, aber es ist ja tatsächlich so, wenn man sich jetzt mal die Sieger anguckt oder auch die Zweit- und Dritt- und Viertplatzierten, die wir ja tatsächlich auch hatten in den letzten 30, 40 Jahren, das darf man ja bitte nicht vergessen. Aber gewonnen haben immer kleine, sympathische Mädchen. Und so zweiter, dritter Platz, vierter Platz, also zum Beispiel Roman Lob hat einen achten Platz gemacht, Michael Schulte hat einen vierten Platz gemacht. Das weiß ich übrigens alles gegen meinen Willen. Das kriegt man halt alles so mit. Dass wir tatsächlich, die Deutschen werden nur gewählt, wenn sie liebe, kleine, harmlose Jungs und Mädchen dahin schicken. Mhm. Sobald, wer gestern Lord of the Lost, eine Heavy-Metal-Band oder so, die landen auf dem letzten Platz. Da hat, glaube ich, der Rest Europas Angst, dass wir wieder unseren Lebensraum erweitern wollen. Ich weiß es nicht.
Ja, also ich muss sagen, ich gucke es ja auch deswegen nicht. Also ich hätte jetzt, wenn es für mich müsste es die Möglichkeit geben, Leute rauszuwählen. Und dann würde ich an jedes Land Stimmen verteilen. Also mir ist es ziemlich scheißegal. Und die da gewonnen hat mit dem Song Tattoo, wo ich denke, ja, Tattoo. Also das ist einfach das, das ist der Zeitgeist. Sich irgendwie so darzustellen, Tattoo möglichst bemalen, wie die Leute immer aussehen und so. Und
ja,
die sind ja auch.
Aber es ist halt der Eurovision Song Contest. Das ist eine Zeitgeist.
Da gewinnt man einfach nicht, wenn man so aussieht, zum Beispiel wie wir. Wir beide würden noch weniger als 0 Punkte kriegen, wenn wir da auftreten würden.
Das kann durchaus. Wobei, das stimmt nicht so ganz. Es gab 2000. Ach, fick dich.
Jetzt klinge ich schon wie Boris Palmer.
So, 2000, fick dich, ich weiß es wirklich nicht, 2005 oder 2006 oder 2010, das muss vorher gewesen sein.
Du meinst die berühmten Finnen, die Monster,
die Olsen Brothers.
Die sind ja damals als Finnen gegangen. Was?
Nein, ich meine die Olsen Brothers, das war so ein niederländisches Bruderduo, das waren alte weiße Männer. Die haben aber gewonnen, weil die so einen flippischen Song hatten. Fly on the wings of love. So. Und also ich glaube, wir hätten eher eine Chance als Lord of the Lost.
Aus Dänemark sehe ich gerade, waren die.
Dänemark, Entschuldigung.
Ja,
ja. Also 2000. Irgendwie so. 2000, also so lange ist das schon her. Ja, ja. Ja. Ach krass, gut. Okay, ja, aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Gildo Horn, also übrigens, das ist ja nur ein Künstlername, wie heißt Gildo Horn wirklich?
Horst Köhler.
So, hat ja heute gesagt, Deutschland sollte also einfach aus dem Eurovision Song Contest aussteigen und sollte das Geld lieber in Kindergärten investieren, was ich ein schönes Statement finde.
Ja, und er ist dann der Oberkindergärtner.
Oh, natürlich, ja.
Und dann kriegen sie den Schock fürs Leben. Ja.
Ach komm, er ist wirklich nett. Ich durfte ihn ja schon mal berühren.
Okay.
Das war auch auf dieser großen Welle 1997, als er nach Birmingham gefahren ist, gab es bei uns im Amo, das ist so ein mittelgroßes. Ja, es war aber, also er fuhr, also es war auf jeden Fall 97.
Er war schon vorher prophylaktisch angekommen dort.
Nein, er ging auf große Tour und es war klar, er vertritt Deutschland und so weiter.
Ja.
Und war auch in Magdeburg im Amo, das ist so ein großes, mittelgroßes Kulturhaus, da passen so 800 bis 1000 Leute rein. Und da trat der Meister, wie wir ihn nannten, trat auf. Und es wurden aber so gut wie keine Karten verkauft, weil es keinen interessiert hat. Also hat die Presse, die das gesponsert hat, einen Haufen Freikarten rausgehauen. Und ich bin durch meine Mutter, bin ich da damals irgendwie dran gekommen und hatte ich Freikarten für Gildo Horn, die wollte keiner haben. Und dann war ich da mit meinem besten Kumpel, waren wir da und irgendwann ging der Meister dann auch hochverschwitzt ins Publikum. Und ließ sich von allen antatschen, unter anderem auch von mir. Ich habe mir dann auch 3 Wochen die Hand nicht gewaschen. Das war aber auch nicht nötig, weil sie von selbst abgefallen ist.
Ja, auch nicht wahrscheinlich.
Und ich glaube, das ist auch ein schönes Schlusswort.
Einen kleinen Rausschmeißer habe ich noch, oder beziehungsweise mich, was mich immer nervt. Also gestern wurde ja der Karlspreis in Aachen an wen verliehen?
Karl den Dritten, nein.
Nein. Nee, laut der Aachener Oberbürgermeisterin wurde er verliehen an Volodymyr Zelensky. Und das ist wirklich ein Name, den ich nicht mehr hören kann. Also man kann doch einfach mal ein Wort lesen, wie viele O's sind drin, wie viele Y's und dann auch das richtig so aussprechen. Volodymyr. Ja,
daran so schlimm?
Weil es einfach Volodymyr heißt. Also die dritte Silbe ist einfach.
Es heißt eigentlich Volodymyr.
Genau, aber
wenn wir hier schon mal rumkacken
aber
wollen.
Wenn du wirklich mal darauf achtest, wie viele Menschen in Deutschland einfach Volodymyr sagen, wo ich denke, ja, so respektlos würde man mit russischen Namen, also Wladimir könnte man auch sagen, Wladimir.
Ja, doch, natürlich wird damit respektlos umgegangen, das ist doch scheißegal. Ich finde es schon immer schön, pass auf, wenn wir jetzt so argumentieren, da reicht aber die Zeit jetzt wirklich nicht mehr, finde ich es ganz schlimm, dass man Kiew sagt, das geht mir auf den Sack. Oder Leute, die Ukraine sagen, das habe ich ja früher auch gesagt, weil ich dachte, das wäre die richtige Aussprache. Ach so. Was heißt Ukraine? Die sagen es selber, das heißt diese Doppelpunkt I. Es heißt Kiew, ja. Es heißt auch nicht Lemberg, es heißt Lviv. So.
Ja, das ist ja wieder was anderes. Aber tatsächlich, ich finde, zwischen O und I oder O und Y
also,
ist ja
wenn die
wirklich,
Leute nicht richtig lesen.
Ja, und wenn die Oberbürgermeisterin von Aachen, deren Hauptaufgabe es ist, jedes Jahr diesen wichtigsten Preis zu verleihen.
Ja, und nebenbei
die
noch die Verwaltung
lesen
von Aachen
kann,
zu leiten. Ja,
wenn die einfach, da hätte Armin Laschet, der war ja auch da, der hätte das vor, dann hätte er wenigstens ein bisschen gelacht und so weiter und so. Das wäre, der hätte aber vielleicht den Namen richtig ausgesprochen. Ich finde, das geht einfach. Ich kotze schon wieder.
Gut, dann, wenn ihr auch kotzen wollt, bitte schreibt uns an luke@hengstmanns.de oder auf unserer Homepage unter dieser Folge bitte auf luke.hengstmanns.de oder eine kleine WhatsApp an 0391 40 255 40. Wir hören uns am Donnerstag schon wieder, denn das war eine Spezialfolge. Am Donnerstag machen wir dann auch eine Spezialfolge und zwar zum Putsch in der Türkei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis Donnerstag. Wir sehen uns auch am Donnerstag. Bis dann, Tillmann. Tschüss.
Bis dann.